Standlicht, die kleine Reichenstraße. Die kleine Reichenstraße, ein Tannenbaum der Demokratie, ist eine 60 Meter kurze Nebenstrecke zwischen der Ost-West-Straße, die jetzt Willy-Brandt-Straße heißt, und dem Domplatz. Eine Strecke für die Dauer von 5 gespannten Hängelampen. Eine auf beiden Straßenseiten mit leicht renovierten Altbauten gesäumte. Nachmittag. Auch in dieser Straße fliegen Tauben auf Mauervorsprünge. Die sehen hier aus Legosteinern mit Noppenbesatz. Einwandfrei, diese Landeplätze. Taube, deine Greifer sind stecktechnisch gesehen nicht kompatibel. Das tatsächlich kleine Gefühl in dieser Straße entsteht zum Beispiel, wenn ich den Erker meiner Wohnung betrete und dort aus dem 80 cm langen und 20 cm breiten Seitenfenster heraus linse. Erbse, Möhre, Dosengemüse als Verb. Ich Dosengemüse nach außen, was mir Draufsicht auf mein kleines Reich gestattet. Die leicht angekurvt kommenden Häusernasen strahlen gemütlich aus der Kaffeerunde. Häuser, Polstermöbel zu beiden Seiten, dazwischen eine Keksdose mit Pflastersteinen drin. Gerade fährt da ein rotes Spielmobil mit schaukelnder Schnauze Volvo-buckelnd durch. Ein Mann geht in der angrenzenden Straße über einen Zebrastreifen. Sein Bild brennt sich als Moment von zirkelgleich gespreizten Beinen ein. Wer wird sich seines Kopfes bemächtigen, ihn umdrehen und seinen Kreis zeichnen? Inventar. Früher waren in der kleinen und in der an sie grenzenden großen Reichenstraße die Reichen Hamburgs beherbergt. In der großen viele, in der kleinen wenige von ihnen. Heute hat man hier einen Briefkasten und kann im Tante-Gertrud-Laden bei Gertrud Milch und Feinkost kostenintensivierte Jokisch-Suppen erstehen. Man kann in der kleinen Reichenstraße Krafttraining und Judokurse machen, Schuhe besohlen, Bilderrahmen und Schlüssel nachmachen lassen, Büromöbel kaufen, ein Haus bauen, 2 Denkmäler besichtigen auf koreanische, indische, italienische und mehrfach bundesdeutsche Art, die Technik des Verfettens lernen, sprich Essen. Man kann in Müllcontainer kippen, den Pott Kaffee 2,30 bestellen, man kann auch für 70 Pfennige einen Kaffee trinken, einem Klavierbauer bei der Arbeit zuhören, 3 Bäume zur Sauerstoffspende überreden, Ernst Zwangs T-Handlung in Ernst T's Zwangshandlung umgruppieren und bei der häufig einsetzenden Alarmanlage dieses Mannes fluchtartig auf der Straße umherlaufen und von der Polizei befragt werden, woher man denn komme. Alles Dinge, die man wahrnimmt, an die man sich gewöhnt und schließlich nett findet. Es gibt wenig, was man in der kleinen Reichenstraße nicht machen kann. Und das alles auf ein paar Metern, ein Raumwunder. Die Idee dieser Straße könnte es gewesen sein, an das Dorf in der Stadt zu erinnern. Die nicht nur auf die kleine Reichenstraße kurz tretenden Menschenschläge erscheinen, außer bürotätig, entweder als Ladenhüter, Einkäufer, Mitbringsel oder Briefmarkenhändler. Ein permanent fließender Strom von flüchtigen Gesichtern, der, wie mit dem Ladenschlussgesetz vereinbart, um 18.30 Uhr nach Herausziehen des Stöpsels durch den Ausguss in der Kanalisation verschwindet und in irgendeinem Silo gestaut wird. Erleuchtung. Die Häuserreihen der kleinen Reichenstraße, die auf der Strecke zwischen dem Spiegel und der Zeit in geistiger Zugluft verwittern, werden nachts nicht nur durch das orangefarbene Hängelampenlicht bestrahlt. Auch der selten intakte Schriftzug der Spiegel behelligt diese nicht komplett. Oft fallen nämlich angeknackste Fragmente der roten Neonbuchstaben, die vom Verlagshochhaus prangend auf die kleine Reichenstraße herunterherrschen, aus. So mutiert der Spiegel zum Doktorspiel, der Igel, Deppgel oder Dr. Siegel. Auch Windmacher Dr. Segel oder auch eine politische Notstandsmeldung durchgebender Dr. Pegel wurden bereits gesichtet. Nächtliche Spaziergänge. Manchmal, wenn ich bequem im 4. Stock über der Stadt sitze und das Starren auf Hängelampen seinen Sinn verliert, sehne ich mich nach einer Tafel Restrisikoschokolade. Dem kann geholfen werden. Für den Einwurf eines D-Mark-Stücks gibt es nach dem Vorübergehen aus dem ewig abgebissenen Sound, der sich aus dem Knust stülpt, am Eingang des Parkhochhauses in der großen Reichenstraße extra für mich den Gehfaulen über ein Dutzend Automatenfächer, die eine seltsame Auswahl an Nachtverpflegung ausstellen. Drei Produkte, die Beukeler Butterkekse, die sogenannte Prinzenrolle in der Sechs-Plättchen-Version und die von mir bereits angesprochene Restrisikoschokolade einer mir unbekannten Firma. All dies in der mangelhaften Beleuchtung kaum auszumachen. Da muss man schon mal tagsüber das Gewühl der Passanten aufgemischt und das Sortiment gesichtet haben oder eine Taschenlampe mit sich führen. Ach was! Geld einwerfen und einfach drücken. Großstadterlebnis, die Freude an der Anonymität. Am liebsten nur noch nachts aus Automaten kaufen und nie wieder jemanden sehen müssen. Ich zwinge die Lust an das Produkt. Ich will's. Spannung. Und tatsächlich, die Klappe geht auf und gibt das ersehnte Objekt zur Entnahme frei. Anfassen. Mit jeder Klappe, die sich öffnet, entsteht das Gefühl der Grenzüberschreitung. Gerät. Diese Gegend stimmt leider nur des Nachts mit meinem Ordnungssinn überein. Seit langem hege ich den Wunsch zu leben als Büromensch ohne Büro und ohne Büroarbeit. Nachts umherschweifend kann ich dann das geheimnisvolle Leben leerstehender Räume beobachten. Bei diesen Gängen durch den Arbeitskadaver Inner City gerate ich in den Traumraum eines Kopiergeräts. Wir belichten zusammen mein Unterbewusstsein, während ein Anrufbeantworter stundenlang das Programm des Literaturtelefons abhört. Schade, dass ich kein Kassettenrekorder oder irgendein anderes Gerät bin, das vielleicht sogar des Faxens mächtig sich praktisch vorkommen darf. Als Gerät hat man die Nachtruhe wirklich verdient. Briefmarkenhändler unter sich. Briefmarkensammlern gilt die kleine Reichenstraße als Mekka oder Dorado oder dergleichen. In der Bestimmung der Wildheit der Bezeichnungen ist man sich noch uneinig, wie bei den Preisverhandlungen. Wenn um 12 Uhr mittags die Händler der Straße sich zum Pizzaessen oder Grappa trinken beim auf Italienisch getrimmten Indonesen treffen, gibt es so manchen Ersttagsbrief zu bestaunen. Ich sitze wie immer notdürftig als Arbeitsloser verkleidet am Nebentisch und mache auf jüngstes Gericht oder Gesicht. Diese untersetzten Männer um die 40 mit ihren farbentüchtigen Pullovern sind aber gar nicht zu beeindrucken. Sie wälzen weiterhin in Büchern, deren Zeilen aus Pergament bestehen, schlagen sich passend zur Straße Ahnungen von weiter Welt um die Ohren. Herren, die mit Lupe und gehörnten Brillengläsern das Frankieren als eigentliche Verständigung betrachten, sind mir seltsam. Was für den einen der Brief, kann doch für den anderen nicht die Marke sein. Falzungen strecken sich da aus und gummieren die Gummel. Die Tageszeitung Hamburg, 19.05.1989.